Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hrdina.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Tirol Live. Kaum eine Nachricht erschüttert uns so sehr wie jene von einem Mord. Hass ist dabei ein häufiges Motiv und der hat viele Facetten. Woher er kommt und wie man damit umgeht, das sagt uns heute Reinhard Haller. Der Psychiater, Neurologe, Psychotherapeut, gerichtlicher Gutachter und Autor ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Reinhard Haller.
Grüß Gott.
Sie haben uns Ihr mittlerweile 10. Buch mitgebracht. Das ist gerade erschienen. Die dunkle Leidenschaft ist der Titel und darin setzen Sie sich auseinander mit dem Phänomen Hass. Was ist denn Hass? Ist das ein Fehler im menschlichen Organismus oder brauchen wir den?
Hass ist eine urmenschliche Eigenschaft. Es gibt ihn, seit es die Menschheit gibt, und ich fürchte, es wird ihn auch so lange geben, solange Menschen überhaupt leben. Aber er ist tatsächlich eine sehr primitive Emotion. Er ist eine, die knapp über dem Tierischen angesiedelt ist. Manche sagen, es ist der Trieb zur Grausamkeit. Andere sagen, es ist ein ganz dunkler Affekt. Ich meine, es ist eine Leidenschaft. Warum? Weil der Hass nicht abklingt, auch wenn wir ihn ausleben. Er steht immer wieder auf, er hat 7 Leben, er dauert an. Und ich fürchte, dass er sich auch in der heutigen Zeit in neuer Form zeigt.
Gibt es Menschen, die keinen Hass empfinden?
Ja, die Heiligen hoffe ich, dass die wenig Hass haben, auch Menschen, die die Nächstenliebe, die Selbstliebe im Übrigen auch pflegen, denke ich mir, sind nicht so hassgefährdet, aber das Gefühl an sich kennt jeder. Es geht darum, dass wir das nicht ausleben oder dass wir versuchen, es in ein positives Verhalten umzuwandeln. Das ist ja beim Hass durchaus möglich. Wenn ich ihn beispielsweise in sportlichen Wettkampf, in wirtschaftlichen Wettbewerb, in kulturelle Leistungen sublimieren kann, dann verliert er ein Stück weit seinen Schrecken.
Wäre das auch Ihre Coping-Strategie, dass Sie sagen, Hass, wenn ein Grund, ein Ansatz da ist, dass man den umwandeln soll?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Hass überhaupt einmal erkennen. Es ist des Weiteren von großer Bedeutung, dass man ihn entblättert, also dass man ihn analysieren kann, seine verschiedenen Erscheinungsformen sieht. Heute zeigt er sich ja beispielsweise hauptsächlich in virtualisierter Form. Es ist des Weiteren wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft diese negativen Gefühle, die auch bei uns in Österreich derzeit überhand nehmen, diese Beschämungskultur, diese Vorverurteilungsunkultur, diese Coolness, diesen Hass, den wir vor allem im Netz erleben können, diese Radikalsprache, dass wir die versuchen, etwas zu ersetzen durch weichere Gefühle, durch wärmere Gefühle, wie das Sympathie und Empathie beispielsweise sind.
Das heißt, dem ganzen Hass proaktiv begegnen mit gegengesetzten Gefühlen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere?
Das ist vollkommen richtig, denn wo die weichen Gefühle überhand nehmen, haben die kalten, die harten Gefühle weniger Platz. Und der Hass ist das Böseste, das Kälteste, das Härteste, das nur auf Zerstörung ausgerichtete Gefühl. Denn wir müssen uns doch Folgendes vor Augen halten. Auch die anderen Aggressionseffekte wie Wut, wie Zorn, wie Narzissmus haben durchaus positive Seiten. Wut tut gut, Zorn dient der Gerechtigkeit, Narzissmus ist im richtigen Maße erforderlich. Aber der Hass hat nur böse Seiten. Er beginnt mit enttäuschter Liebe und er endet mit Tod und Zerstörung.
In Ihrem Buch zitieren Sie den französischen Schriftsteller Romain Rolland. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und er sagt, füllt der Hass das Herz, so schwindet alles andere. Warum, was macht denn den Hass so mächtig?
Der Hass ist im wahrsten Sinn des Wortes eine einfache Botschaft. Wenn man fragt, warum gehen Menschen zum IS, warum schließen sie sich Terrorgruppen an, warum beteiligen sie sich an Krieg, dann heißt es immer, es sind die berühmten einfachen Botschaften. Ja, was ist denn der Hass anderes als eine Nachricht, eine böse Idee, über die ich nicht lange nachdenken muss? Es ist ein destruktives Gefühl. Wir brauchen hier keine Gefühlsdifferenzierung, schon gar keine Gefühlsduselei oder ähnliches. Das heißt, es ist eine durch und durch einfache, primitive, sich durchsetzende Emotion, die über alle anderen drüber fährt. Und deswegen greifen die Menschen vor allem dann, wenn sie das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein, ohne jede Macht, vor allem zu diesem primitiven Reflex, der das Ziel der Zerstörung hat.
Man sagt ja salopp gerne, Menschen, die so hasserfüllt sind, wurden als Kind nicht richtig geliebt. Was ist denn dran an diesem Sager?
Man verwendet den Ausdruck natürlich auch manchmal ein bisschen mit Schmunzeln, etwas inflationär. Ich hasse Spinat, Gargamel hasst die Schlümpfe und so weiter. Das meine ich natürlich nicht, sondern ich glaube schon, es ist jener Hass, der dem vorher Gesagten entspricht oder der Teil der Persönlichkeit ist, der Hasspersönlichkeit. Und hier meint die Forschung schon, dass Menschen, die die berühmten drei großen Z in ihrer Kindheit nicht bekommen, Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, also sprich Empathie, dass diejenigen viel eher hassgefährdet sind als Menschen, die hier mit dem rechten Maß versorgt werden.
Sie sind als Gerichtsgutachter in vielen renommierten Fällen herangezogen worden mit Ihrer Expertise. Namen, die man kennt, Jack Unterweger, Franz Fuchs. Vergangene Woche erschütterte ein Fall ganz Tirol und hängt uns immer noch nach. Eine 17-Jährige wurde von ihrem 18-jährigen Partner ermordet. Der hat sich dann selbst das Leben genommen. Wie ordnen Sie denn diese Tat ein?
Man muss natürlich immer vorsichtig sein, dass man keine Ferndiagnosen trifft, wenn man den Fall nicht kennt. Aber ich mache eine Analyse vielleicht. Ich glaube, es handelt sich hier nicht um einen klassischen Femizid, sondern um ein Beziehungsdelikt, und zwar nicht um einen erweiterten Selbstmord, sondern um einen erweiterten Mord. Das heißt, solche Konstellationen finden wir beispielsweise bei depressiv gewordenen Müttern, die das Liebste, was sie haben, in ihrem Elend, in ihrer Verzweiflung mit in eine bessere Welt nehmen wollen. Das ist im Prinzip kein schlechtes Motiv, das ist Mord aus Liebe. In einem Eifersuchtsdelikt hingegen geht es darum, dass es der Täter mit seiner Angst, verlassen zu werden, nicht mehr geliebt zu werden, nicht fertig wird. Und hier sind junge Menschen dann besonders gefährdet und natürlich vor allem junge Männer, weil Männer sind in dieser Phase am Höhepunkt ihrer Aggressivität, gleichzeitig ihrer Verletzlichkeit, und natürlich spielen hier Beziehungen eine besonders große Rolle, vor allem diese tief verankerte Angst, ich werde nicht mehr geliebt, und aus dem heraus sagen sie dann, unter diesen Bedingungen werde ich nicht mehr weiterleben, und schreiten dann geplant zu einer Racheaktion, deswegen Mord und nicht Selbstmord.
Das heißt, das ist dann auch nicht aus dem Affekt, das ist eine geplante Tat. Das ist dann, hätte man dem präventiv, vielleicht kann man solchen Situationen präventiv entgegenwirken? Oder sind die oft schwer zu erfassen im Vorfeld?
Das ist sehr schwierig, weil Eifersucht ist im Prinzip ein Zusammenkommen von Liebe und Hass, also von zwei ganz extremen Gefühlen, die auch rasch ineinander umschlagen können. Aber das Allerwichtigste, was wir aus diesem tragischen Fall vielleicht auch lernen können, das ist, dass Selbstmord eine ganz schwere Depression bedeutet. Also ich möchte über diesen Täter auch überhaupt nicht urteilen, weil er war sicher auch in einer schwersten existenziellen Krise. Dass er es so gelöst hat, ist natürlich besonders tragisch. Mit anderen Worten, wir müssen immer daran denken, junge Menschen sind diesbezüglich besonders gefährdet. Selbstmordentwicklungen sind schwere Depressionen, sind krankhafte Zustände. Und der Liebeskummer, den wir ein bisschen immer belächeln, der ist im Prinzip nichts so Einfaches, sondern das ist eine der ganz großen Herausforderungen, denen sich Menschen stellen müssen. Darüber zu sprechen, ist wahnsinnig hilfreich. Und die Frage vielleicht manchmal, denkst du daran, nicht mehr weiterleben zu wollen, die hätte schon manches Menschenleben gerettet.
Glauben Sie, dass für die Jugend dahingehend genug getan wird in Österreich?
Wir haben an sich relativ niedrige Zahlen von Selbstmorden bei Jugendlichen. Es sind zwar die Selbstmordversuche sehr hoch, ungefähr 20 Mal so hoch wie die durchgeführten Selbstmorde. Aber ich glaube, man kann hier nicht genug tun. Es gibt auch schon ganz gute Konzepte, die man präventiv anwenden kann. Ich glaube aber, es ist vor allem wichtig, dass wir mit unseren Freunden, Bekannten innerhalb der Familien auch über diese sensiblen, peinlichen, verdrängten Dinge, wie es Hass oder wie es Suizidideen sein können, zu sprechen lernen und das auch wagen.
Worüber viel gesprochen wird, das sind Femizide. Sie haben jetzt gesagt, dieser Fall aus Reutte, das würden Sie nicht als Femizid einordnen. Bei den Femiziden selbst steigt aber die Zahl jedes Jahr. Woher kommt denn dieser zerstörerische Hass auf Frauen? Ist das ein Phänomen der aktuellen Zeit?
Teilweise ist es auch ein statistisches Artefakt. Das heißt, wir haben in Österreich keine kriminellen Strukturen, zumindest nicht so offiziell, also keine Gangs und keine Drogenkartelle und keine mafiösen Organisationen, die von Männern dominiert sind und wo sich sonst die Tötung in der Regel abspielt, sowohl durch Täter als auch auf Opferseite, sondern bei uns lauert der Mord in den eigenen vier Wänden. 70% aller Tötungsdelikte sind Beziehungsdelikte und hier stellen wir tatsächlich einen Wandel fest. Es sind nicht mehr so sehr diese Affektdelikte, wo also im Streit die Emotionen überkochen und dann zu der Waffe, die man hier ist, gegriffen wird, das sind die Hände, das sind die Fäuste, das ist das Küchenmesser, sondern diese Femizide, die zeichnen sich negativ dadurch aus, dass sie geplant sind und radikal durchgeführt werden und wo die Täter manchmal sogar noch einen gewissen Stolz haben.
Wow, wie differenziert man zwischen einem Frauenmord und einem Femizid?
Ein Femizid ist ein Begriff geworden, der ursprünglich jenen Tötungen vorbehalten war, die aus Macht, Demonstration und Verachtung entstanden sind. Frauenmorde hingegen können auch ganz andere Motive haben. Häufig sind es Sexualmorde, Prostituiertentötungen. Manchmal sind es Morde an alleinstehenden älteren Damen, die keinen Schutz haben. Manchmal sind es eben Affektdelikte und manchmal sind es tatsächlich diese Femizide. Und das müssen wir die Zuschauer glauben, wenn man mit den Tätern spricht, dann hat man nachher oft den Eindruck, jetzt habe ich eigentlich mit dem Opfer gesprochen. Die sagen, ich bin durch die Hölle gegangen, mich hat man nicht mehr gemocht, ich habe tun können, was ich wollte. Es ist dieses Gefühl der Ohnmacht entstanden, auf dem der Hass wächst. Ich sage das nicht, um die Täter und diese schrecklichen Taten zu entschuldigen, sondern ich will sie nur erklären, denn gegen Hass hat man nur eine Chance, wenn man ihn sehr gut kennt, wenn man ihn durchleuchtet, wenn man ihn entblättert.
Und dazu müsste man als Betroffener vermutlich zuerst einmal Hilfe suchen. Davon kann man ausgehen.
Das ist, denke ich, mir etwas vom Allerwichtigsten, dass die Männer, die ja für die Frauenmorde verantwortlich sind, sich trauen, Gefühle zu zeigen, dass auch ein Mann seine Schwächen, seine Weichenstellen, seine Verletzungen, seine Kränkungen haben darf und dass auch ein Mann den Gang zum Psychotherapeuten, zum Berater suchen kann. Frauen machen das übrigens viel häufiger. Männer glauben, aber ich brauche doch keinen Seelenklempner in meiner Großartigkeit. Wenn sie sich dazu entschließen würden, hier Rat und Hilfe von außen manchmal in Anspruch zu nehmen, dann glaube ich, hätten wir auch wieder viel weniger Frauenmorde.
Da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, nämlich was kann man gegen Hass tun oder wie kann man ihm begegnen? Das Thema ist sehr umfangreich und sehr spannend, wie ich finde. Wir sind nur leider fortgeschritten in der Zeit, also kann ich mit Ihnen nicht alle Themen besprechen wie Krieg oder Hass im Netz. Aber Sie haben im Buch, sprechen Sie ja von einem gesellschaftlichen Klima des Hasses. Ja, wie kann man denn dagegen ankämpfen? Was kann man dagegen tun?
Also ich glaube schon, dass man feststellen kann, dass heute so diese Unkultur der Beschämung, dass die überhand nimmt, das geschieht im Netz durch den ganzen Hass, den wir dort auch erleben können. Man will als andere Menschen bloßstellen, man will sie in unverschämter Weise im wahrsten Sinn des Wortes sozusagen an den weltweiten Pranger stellen und dagegen müssen wir auftreten. Des Weiteren glaube ich, dass es für jeden Menschen wichtig wäre, dass er seine Sprache reflektiert, die sollte nicht primitiv, keine Radikalsprache sein. Und man kann es eigentlich auf den Punkt bringen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die weichen, die warmen Gefühle dominieren, dann haben die kalten keinen Platz und das kälteste, härteste, böseste aller Gefühle ist der Hass.
Schön gesagt. Herr Haller, ich hätte noch eine persönliche Frage an Sie. Wenn Sie sich so lange schon mit diesen menschlichen Abgründen, wenn man das so salopp sagen darf, auseinandersetzen, verliert man da nicht irgendwann den Glauben an das Gute im Menschen?
Ja, die Gefahr ist gegeben. Ich bin von meiner Natur her eher ein zu gutgläubiger Mensch. Also ich habe vielleicht im Lauf meines Lebens immer zu sehr nur an das Gute im Menschen geglaubt. Meine berufliche Tätigkeit hat mich gelehrt, dass es das Böse auch gibt. Aber ich glaube, wir dürfen bei dieser Entweder-Oder-Frage nie vergessen, dass das menschliche Wesen eben durch beides gekennzeichnet ist. Wo Licht ist, ist Schatten. Wo es Böses gibt, muss es auch Gutes geben und umgekehrt. Und insofern habe ich meinen Optimismus und den Glauben an das Gute nicht verloren, auch wenn heute das Gutmenschsein leider auch zu einem hassvollen Schimpfwort geworden ist.
Sie glauben also weiter an das Gute und auch an zweite Chancen, wie ich so heraushöre.
Ich habe ungefähr 400 Menschen, denen man Tötungsdelikte vorwirft, untersucht. Ich habe schon über zwei Jahre meines Lebens in Einzelhaft mit Gewalttätern verbracht, bei den Explorationen, bei den Befragungen. Und ich muss aber sagen, ich bin der Hasspersönlichkeit, also dem Menschen, der nur Hass hat und der nur böse ist, nie begegnet.
Das sind gute Aussichten. Herr Haller, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und diese Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung.
Im Frühjahr wird wieder gewählt. Der Tiroler Landtag will neu besetzt werden. Und während die Grünen noch mit der Benennung ihrer Spitzenkandidaten zurückhalten, stehen sie bei den anderen Parteien bereits fest. So auch bei der SPÖ. Den Landesparteivorsitzenden darf ich nun im Studio begrüßen. Georg Dornauer, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Herzliches Grüß Gott.
Vor wenigen Tagen erst wurden Sie beim Landesparteitag mit 90% als Landesparteivorsitzender bestätigt. 95% sprachen sich für Sie als Spitzenkandidat für die Wahl aus. Haben Sie mit so viel Rückenwind gerechnet?
Ja, wir haben in den letzten 3 Jahren sehr intensiv und auch sehr hart gearbeitet. Ich war viel draußen bei unseren Mitgliedern, bei unseren Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, bei unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und ich habe da gemeinsam mit Ihnen auch die Gemeinderatswahlen, die für uns sehr erfolgreichen Gemeinderatswahlen, mit vorbereiten dürfen. Und ich habe schon gespürt, dass wir ein unglaublich hohes Maß an Geschlossenheit haben, dass wir einen Erneuerungsprozess innerhalb unserer Partei durchgeführt haben, organisatorisch, personell und auch programmatisch. Und das waren die Vorzeichen, wo wir unseren Landesparteitag vergangenen Samstag begangen haben. Und ich bin schon sehr froh, dass wir dieses Zeichen auch zum Ausdruck gebracht haben.
Ein neues Zusammenhalten. 2019, kann mich erinnern, gab es auch Rüffel von Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner. Sie hat sie damals ein bisschen gerügt, für ein paar verbale Ausrutscher, die sie getätigt haben. Wir erinnern uns an den horizontalen Sager zum Beispiel. Das gab es diesmal nicht, es gab nur lobende Worte. Wenn jetzt so viel Lob und Einigkeit herrscht, fehlt dann auch vielleicht ein bisschen die innerparteiliche Kritik, die ja anspornt, besser zu werden?
Das glaube ich nicht, aber ich denke, dass unsere Partei, unsere Mitglieder einfach gespürt haben, dass wir vor derart herausfordernden Zeiten stehen, dass es notwendig ist, dass wir als Sozialdemokratie auch den Menschen wieder ein politisches Angebot legen. Und noch einmal, es ist viel Arbeit geleistet worden, innerparteilicher Natur, letztendlich auch von Erfolg gekrönt. Ich erinnere, wie gesagt, an die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Und darauf aufbauend nimmt man natürlich und spürt man auch, dass sich die Menschen im Land, sowohl im Bund als auch in Tirol, wünschen, dass die Sozialdemokratie wieder zurückkehrt, auch in eine verantwortliche Rolle. Und ich denke, das baut eine Partei auch auf.
Man spürt das nicht nur, man sieht es auch in aktuellen Umfragen. Dort war die SPÖ zuletzt bundesweit auch vor der ÖVP. Ist das ein gutes Vorzeichen für die Tiroler Wahlen?
Nun, selbstverständlich schwimmt man auch, wenn man so will, in einem Bundestrend mit, aber ich glaube, aus diesen unmittelbaren Gesprächen, die ich tagtäglich führe, weiß ich, wie groß die Problemlage bei den Menschen im Land ist und wie unsäglich letztendlich und erfolglos sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung diesen Problemen, diesen Themen begegnet. Und eine Rochade nach der anderen, es ist kein Signal der Stabilität mehr gegeben, weder im Bund noch im Land. Ich erinnere an dieses verkehrspolitische Versagen am letzten Wochenende. Ein kleines Beispiel, fernab sozusagen der riesengroßen Probleme im Hinblick auf die Teuerung. Es fehlen die Lösungsansätze, es wird nur angekündigt, es werden nur Pakete versprochen. Nichts kommt bei den Menschen an. Und da wünschen sich die Menschen wieder eine stabile, verlässliche Sozialdemokratie auf ihrer Seite.
Was hätten Sie für eine Lösung für das aktuelle Verkehrsproblem gehabt, ad hoc jetzt?
Nun ja, schauen Sie, es wird in den letzten 10 Jahren wurde uns versprochen, dass wir die Lkw-Zahlen reduzieren. Es ist jetzt beides zusammengekommen, Transit und der Reiseverkehr. Ich kann mich erinnern, die zuständige Landesrätin Philippe hat noch in der letzten Landtagssitzung versprochen und alles schön beschrieben, was sie denn alles macht und was sie alles tut. Und passiert ist genau gar nichts. Wir hatten ein Chaos. Das nächste Chaos steht jetzt bevor. Ich warne vor den nächsten Wochenenden und ich denke, dass die Regierung einfach dieses Versagen mittlerweile zur Kenntnis genommen hat.
Dennoch, mit dieser Regierung streben Sie auch eine Regierungsbeteiligung an. Man geht davon aus, dass die ÖVP wieder stärkste Partei sein wird. Sie haben aber auch gesagt, für Verhandlungen für eine Koalition bräuchte es ein deutliches Zeichen der Wähler und eine stärkere SPÖ. Was bedeutet denn das in Zahlen?
Na schauen Sie, wir sind wie gesagt personell und organisatorisch, aber auch programmatisch sehr gut aufgestellt. Wir werden dieses politische Angebot den Wählerinnen und den Wählern legen und hoffen natürlich auf einen klaren Auftrag. Wir möchten Stimmen dazu gewinnen, das ist klar. Und persönlich wünsche ich mir ehrlich gesagt, dass sich keine stabile Zweierkoalition ohne der SPÖ nach den Wahlen 2023 ausgehen wird.
Was bedeutet das? Die SPÖ hat ja beim letzten Mal 17% erreicht. Das heißt, Sie rechnen mit einem Plus. Muss es auf jeden Fall ein Zweier vorne dran sein oder spekulieren Sie sogar auf einen Dreier?
Na, wir spekulieren tun wir gar nicht. Wie gesagt, wir werden intensiv wahlkämpfen ab dem heutigen Tag. Wir werden uns mit vielen Gesprächen auch erklären letztendlich und das Vertrauen der Wähler hoffentlich auch erhalten. Und sollten wir diesen Auftrag bekommen, dann werden wir auch dementsprechend Sondierungsgespräche führen und möglicherweise auch Koalitionsverhandlungen. Aber zuerst ist die Wählerin und der Wähler am Wort.
Wohnen ist sicher eines der zentralen sozialdemokratischen Themen, wo sich aber viele Parteien einig sind, nämlich es braucht wieder leistbares Wohnen. Darüber hinaus gibt es aber Punkte, wo sich die SPÖ und die ÖVP immer wieder in die Quere kommen. In Tirol ist das zum Beispiel auch der Rechtsanspruch auf die Kinderbetreuung oder auch Bereiche im Tourismus. Wie könnte denn eine Koalition mit der ÖVP dennoch funktionieren?
Schauen Sie, die ÖVP regiert dieses Land seit 1945 und es hat sich gerade in den letzten 10 Jahren auch unter der Ägide Landeshauptmann Günter Platter eingeschlichen, dass man zwar die Probleme benennt, Überschriften dazu erfindet, aber letztendlich nicht ins Tun und Handeln kommt. Und das spüren jetzt die Menschen. Vorhin erwähnt beim Thema Verkehr, aber letztendlich auch beim Wohnen. Es nützen keine Pseudolösungen mehr etwas. Wir müssen wirklich das Problem anpacken, auch teilweise schmerzhaft das Klientel der ÖVP treffend natürlich auch Maßnahmen setzen. Ich rede von der Besteuerung von bereits gewidmetem Bauland. Ich rede von Wohnbauoffensiven, die wirklich auch diesen Namen verdienen. Ich rede von einer Wohnbaustrategie, die in Hinblick auf die Herausforderung einer Ökologisierung, Digitalisierung, aber auch einer zukunftsorientierten Mobilität letztendlich dieser Rechnung trägt. Und dementsprechend sollte man eine Politik machen, eine Politik mit mehr Mut.
Politik mit mehr Mut ist ein gutes Stichwort. Den Grünen wiederum als Koalitionspartner wird oft vorgeworfen, dass sie unter dem Druck des übermächtigen Koalitionspartner ÖVP, dass ihnen da schnell das Rückgrat bricht. Warum sollte es denn der SPÖ da anders gehen?
Schauen Sie, ich glaube einfach, dass der Wähler und die Wählerin sollten sie uns einen Auftrag geben, dass wir dementsprechend auch gestärkt und mit viel Selbstbewusstsein und auch einem entsprechenden Programm in diese Sondierungen und Regierungsverhandlungen gehen würden. Viel Konjunktiv zugegebenermaßen, aber ich spüre in den tagtäglichen Gesprächen, dass die Menschen sich wieder Politikerinnen und Politiker wünschen, die tatsächlich angreifen. Ich darf Bürgermeister einer Gemeinde sein. Ich habe vorgezeigt, dass wir Sachen zum Guten entwickeln können. Das hat das Land in den letzten 10 Jahren unter Platter und Felipe nicht getan. Es ist ihnen offenkundig nicht gelungen, weder im Bereich des Wohnens, im Bereich der Pflege, im Bereich des Verkehrs, im Bereich des Ausbaus der Wasserkraft. Man sieht schon, es stagniert im Land und es ist keine Energie da, dass man wirklich politisch was weiterbringt.
Sie streben diese Regierungsbeteiligung an, müssen aber einen Oppositionswahlkampf führen. Leidet da nicht die Glaubwürdigkeit darunter?
Die Glaubwürdigkeit leidet, glaube ich, nicht, weil wir immer in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren, seit ich unserer Partei vorstehen darf, immer die Argumentation und letztendlich auch unsere Entscheidungen gut erklärt haben. Beispielsweise haben wir dem Budget, dem Doppelbudget für die Jahre 2022 und 2023 die Zustimmung erteilt im Tiroler Landtag. Ich betreibe nicht Oppositionspolitik im Hinblick dessen, dass man nur Opposition aus diesem Bund heraus macht, sondern wenn wir Kritik aufzeigen, dann machen wir das konstruktiv und wenn wir Entschließungen auch mittragen, dann werden wir das genauso tun. Und ich glaube, dass ich bekannt dafür bin, dass ich ein notwendiges Maß an Pragmatismus auch in meiner Politik an den Tag lege und Sachen entscheide und mittrage, die für das Land und für die Menschen in Tirol gut sind.
So einig wie die SPÖ, was die personellen Entscheidungen trifft, treten die Grünen momentan nicht auf. Sie wollen ja erst am Samstag bekannt geben, in die Landtagswahlen gehen wollen, ob das Gabi Meier mit Petra Wohlfahrtsstätter sein wird oder Gabi Fischer mit Georg Kaltschmidt. Wer wäre Ihnen denn lieber?
Ich werde mich hüten, in die Vorsitzenden-Diskussion oder in die Spitzenkandidatinnen-Diskussion anderer Parteien mich einzumischen. Sie haben diese Modalität gewählt, die Tiroler Grünen. Man wird sehen, wer denn letztendlich als Sieger, Siegerin hervorgeht.
Die sind ja aktueller Koalitionspartner. Sind die Grünen in Ihren Augen für die kommende Wahl noch ernstzunehmende Konkurrenz für die SPÖ?
Ich glaube, dass die Grünen sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene gezeigt haben, dass sie zwar einige Interessen haben, das ist ein Interesse des Umfärbens, sowohl in der Stadt Innsbruck als auch im Tiroler Landhaus, das haben sie gezeigt, dass sie das können, aber letztendlich in ihren ureigensten Kernthemen, ob das im Bereich des Verkehrs ist, ob das im Bereich der Umwelt, Klimawandel ist, da haben sie sowohl im Bund als auch im Land Tirol nach 10 Jahren nichts, aber schon gar nichts vorgezeigt. Und aufgrund dessen, glaube ich, wäre es gut, wenn das grüne Kapitel vorläufig geschlossen wird.
Sie sind da mutig und kündigen an, dass Sie als Koalitionspartner nicht so schnell einknicken würden, wie es den Grünen immer nachgesagt wird. Aber gehen wir davon aus, dass die ÖVP sicher auch nicht sehr leichter Verhandlungspartner sein wird. Wäre die SPÖ nicht eine dringend notwendige Opposition? Wären Sie da nicht wieder besser aufgehoben als gestärkte Opposition?
Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, die Wählerinnen und der Wähler sind spätestens im Frühjahr 2023 am Zug und wir werden diesen Auftrag, den wir erhalten, dementsprechend auch ernst nehmen und ausüben. Wir haben bewiesen, auch in den letzten 10 Jahren, dass wir die Oppositionsrolle durchaus können, auch konstruktiv, auch sehr hart und intensiv anlegen können. Ich erinnere an die Causa Ischgl, wo ich der einzige Politiker im Tiroler Landtag war, der letztendlich den Finger in die Wunde gelegt hat. Aber noch einmal, wenn die Konstruktivität notwendig ist, dann werden wir das genauso ausüben. Der Wähler ist am Vot. Wir werden ein politisches Angebot legen. Würden uns freuen, wenn wir den Auftrag dazu erhalten würden, auch Verantwortung zu übernehmen, weil ich glaube, dass es den Menschen gut tun würde. Es geht da nicht nur um eine Regierungsposition oder um eine Regierungsrolle oder um ein bisschen mitregieren. Es geht letztendlich schon darum, dass es den Menschen in unserem Land wieder besser geht. Und es gibt viele prekäre Situationen in den Tiroler Familien. Ich weiß das sehr gut Bescheid.
In Ihren ersten Jahren an der Politspitze in Tirol sind Sie medial, hatten Sie viele Auftritte gehabt oder Sie wurden viel zitiert für eben diese Ausrutscher, dass die Causa Jagdgewehr, der Horizontalsaga. Wie sehr sind Sie denn nach diesen Jahren geläutert oder hängt Ihnen das noch nach?
Na, schauen Sie, es gibt Höhen und Tiefen in einem Leben. Keiner ist fehlerfrei. Ich habe niemandem was getan am Ende des Tages. Und diese Menschen, die mich unmittelbar kennen, und das habe ich bewiesen bei der letzten Bürgermeisterwahl beispielsweise, die wissen, dass sie mir Tag und Nacht vertrauen können, dass ich Tag und Nacht für sie letztendlich da bin, dass ich eine gewissenhafte politische Arbeit seit Jahren erledige. Das hat meine Partei jetzt bewiesen am letzten Landesparteitag, sonst würde sie sich nicht mit 100, also mit 90% hinter mir stehen. Und ich hatte keinen Gegenkandidaten in meiner Heimatgemeinde Sellrhein. Ich wurde da mit 100%, wenn man so will, aber letztendlich von 88% der Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Das ist für mich Vertrauen genug und das bestätigt mich in meiner grundsätzlichen politischen Arbeit, auch der vergangenen Jahre. Und diese von Ihnen angesprochenen Ausrutscher oder Fehler oder was auch immer, wurden teilweise auch medial hochgespielt und hat den politischen Mitbewerber auch gefreut. Aber da stehe ich drüber. Ich bin dementsprechend auch hart geworden im Nehmen und habe eine gewisse Standfestigkeit.
Vielen Dank, Herr Georg Donauer, für das Gespräch.
Ich danke, alles Gute.
Ihnen auch. Keinen unbekannten Jubilar darf ich nun im Studio begrüßen. Er feiert am Freitag seinen 80. Geburtstag und wir blicken gemeinsam auf seine politische Laufbahn und die aktuelle politische Lage im Land. Herzlich willkommen im Studio, Herwig van Staar.
Danke für die Einladung.
Sie hatten ja schon viele politische Funktionen inne in Ihrem Leben. Von 1994 bis 2002 waren Sie Bürgermeister in Innsbruck und nach 6 Jahre lang Landeshauptmann. Ich denke, das ist den meisten noch gut in Erinnerung. Welches dieser beiden Ämter haben Sie denn selbst lieber ausgeführt?
Ja, das eine Amt habe ich angestrebt. Das war Bürgermeister von Innsbruck mit einer eigenen Gruppierung. Aber in erster Linie waren es ÖVP, zum Teil Funktionäre wie die Hilde Zach, wie die Vorsitzende der Innsbrucker Frauenbewegung, Frau Lenze, oder der Herr Saurer von der Jugendbewegung, dabei die Unterstützung des Seniorenbundes. Und wir haben heute kandidiert, nicht gegen, sondern neben einer ÖVP-Liste, einer offiziellen, des Bürgermeister Nischer. Und da sind wir dann siegreich hervorgegangen. Und deshalb das Amt des Landeshauptmanns habe ich nicht angestrebt, weil ich ja damals schon 60 Jahre war, wo man eher ans Aufhören denkt. Und Hilde Zach wollte damals unter keinen Umständen, dass ich die Stadt verlasse. Und sie hat sich auch nicht gesund gefühlt. Und dann habe ich gesagt, Hilde, den Frauen zuliebe musst du das tun. Du wirst die erste Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt, auch weil sie gemeint hat, krank zu sein, schwer krank. Aber sie hat es dann doch fast gleich lang wie ich ausgeübt und sehr erfolgreich. Und Landeshauptmann bin ich durch eine Krise geworden, die Auseinandersetzung in der Partei über die Entwicklung der Landeshypothekenbank hat dann zu Schwierigkeiten geführt. Und aus diesen Schwierigkeiten bin ich dann als Parteiobmann gewählt worden. Und damit war schon die Designierung zum Landeshauptmann verbunden. Und ich muss sagen, ich habe an und für sich beide Ämter gerne gemacht und habe daneben noch wichtige andere Funktionen ausgeübt. Vor allem die Funktion im Europarat als langjähriger Präsident des Kongresses der Gemeinden und Regionen und dann auch als Vizepräsident des Ausschusses der Regionen, wo ich doch einiges für das Land, auch für Tirol bewirken konnte.
Weil Sie so breit gefächert in Ihrem Tätigkeitsbereich waren, was würden Sie denn als Ihren größten politischen Erfolg bezeichnen?
Ja, es gibt viele politische große Erfolge. Eines war sicherlich die Bewältigung der Flut- und Murenkatastrophe 2005 und dass wir die Wiederherstellung dieser gewaltigen Schäden aus dem Budget und aus den Rücklagen bewältigen konnten durch eiserne Sparsamkeit und dass wir auch keinen Wirtschaftseinbruch erleiden mussten. Auf der anderen Seite, das größte Unglück war als Bürgermeister das Unglück am Berg Isel, wo ich wirklich eine ganze Nacht am Weg war und versucht habe, Menschen zu trösten und mitzufühlen und mitzuleiden, was die mitmachen. Die anderen Erfolge, naja, das kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt. Einer der großen Erfolge war sicherlich die Unterzeichnung des Vertrages mit Italien zur Errichtung des Brenner-Bassistunnels. Denn mir schien zunächst, hat es ausgesehen, als wäre das nicht durchsetzbar, weil die östlichen Bundesländer und die Bundesregierung auch wegen der Kosten sich gescheut haben. Es ist dann doch gelungen, musste zwar damals einen höheren Preis zahlen, da trotz absoluter Mehrheit und deutlich absoluter Mehrheit im Tiroler Landtag habe ich dann eine Koalition mit den Sozialdemokraten eingegangen, weil ich wusste, ohne sozialdemokratische Unterstützung könnte dies nicht gelingen.
Ohne sozialdemokratische Unterstützung ist es eher ein gutes Stichwort. Wie bewerten Sie denn die Partnerarbeit der aktuellen Regierung mit Grün-Schwarz?
Auf Bundesebene oder auf Landesebene?
Auf Landesebene.
Auf Landesebene muss ich sagen, äußere ich mich nicht zum tagespolitischen Geschehen und das hat sich als richtig und günstig erwiesen, dass ich mich ab der Funktion als Landtagspräsident in allen tagespolitischen Entscheidungen sehr zurückgehalten habe, meine Meinung zwar in der Partei geäußert habe, aber nie öffentlich als Muppet in Erscheinung getreten bin.
Kein Muppet, aber ich habe vorhin ein bisschen herausgehört, Sie sind prinzipiell ein Freund der Sozialdemokraten.
Ich habe mich immer dazu bekannt, dass ich ein sozialdemokratisches Nahe-Verhältnis hatte, weil ich von der Herkunft her auch aus kleinen Verhältnissen stamme, weil ich viele Bekannte habe, die auch in der Sozialdemokratie engagiert waren und sind. Und ich weiß auch, dass ich seinerzeit ohne Norbert Wimmer, neben Eugen Sprenger, der die andere ÖVP-Liste geführt hat, nicht in der Lage gewesen wäre, die Reformen in der Stadt Innsbruck durchzuführen, wie mich auch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Hannes Gschwendtner verbunden hat. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite hatte ich ein völlig friktionsfreies Verhältnis mit den Grünen bei den nachfolgenden Koalitionen, wo ich allerdings eine andere Funktion hatte und als Landtagspräsident mich immer verpflichtet gefühlt habe und auch so gesehen habe, den Ausgleich und ein Gedeihe zu schaffen mit allen Positionen und ein friedliches Auskommen sicherzustellen.
Wir werden schauen, was im Frühjahr passiert. Die Landtagswahlen stehen an. Eine zweite Runde für Sie als Landeshauptmann gab es ja nicht. Die ÖVP musste im Wahlkampf 2008 ja fast 10 Prozentpunkte einbüßen. Sie haben damals den Platz für Günther Platter geräumt. Auch jetzt muss die FPÖ laut aktuellen Umfragen mit einem Minus rechnen. Sie haben damals gesagt, wenn die ÖVP unter 40% rutscht, dann treten Sie ab. Bei welchem Ergebnis bliebe denn Günther Platter nur ein Rückzug?
Günther Platter wird mit Sicherheit bleiben, weil ich auch das Vertrauen der Partei gehabt hätte. Bei mir war das immer von den Medien suggeriert. Bei Mehrverlust unter 40% hat er zu gehen. Aber sonst, ob ich das so geäußert habe, ich glaube höchstens, dass ich gesagt haben könnte, werde ich einen Rücktritt in Erwägung ziehen.
Also Sie haben das dann auch gemacht?
Ja, aber zunächst hatte ich einen großen Vertrauensvorschuss bekommen von der Parteileitung. Man hatte mich da und dort einzeln aufgefordert zu gehen. Dann war ich bereit und willens zu bleiben. Und ich habe dann doch eine überwältigende Mehrheit im Landesparteivorstand erhalten zum Bleiben und auch den Auftrag, die Regierungsverhandlungen zu führen, bekommen. Und die habe ich dann geführt. Und als die Regierungsverhandlungen abgeschlossen waren, der sogenannte Koalitionsvereinbarung unterzeichnet waren, dann habe ich erklärt, und jetzt trete ich zurück.
Und das kann man davon ausgehen, Günther Platter hat Ihre volle Unterstützung, egal wie das Ergebnis ausschauen wird?
Der Günther Platter, ich sehe überhaupt keine Konkurrenz zu ihm. Denn ich muss sagen, es wird vieles herbeigeschrieben und herbeigeredet. Ich muss sagen, er hat in einer schwierigen Situation auch übernommen und hat dann den Vorsprung ausbauen können zu den anderen Parteien, und man wird jetzt sehen, wie sich die Situation entwickelt, aber entscheiden wird es eher, die Gefolgschaft der Partei würde er auf alle Fälle bekommen, und ich würde nichts davon halten, unmittelbar nach einer verlorenen oder eingebüßten Wahl zurückzutreten. Und ich muss sagen, die Erfolgsbilanz der Regierung und vor allem des Landeshauptmanns ist für mich sichtbar, und wenn es unerträglich gewesen wäre, hätte ich mich geäußert. Ich habe mich alle fast 15 Jahre nie zur Tagespolitik oder zu Entscheidungen des Landeshauptmanns geäußert und habe auch immer, wenn ich von jemandem gefragt wurde um meine Meinung, offen meine Meinung gesagt, ohne dann die jeweilige Entscheidung zu kommentieren.
Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird ja nun im Juli zurücktreten. Er hat gesagt, er ist jetzt 70 Jahre alt, das reicht, jetzt sollen die Nächsten nachkommen. Günther Platter ist am Dienstag 68 geworden. Wann, glauben Sie, wird es denn Zeit für eine neue Spitze bei der Volkspartei in Tirol?
Überhaupt, ich sehe derzeit überhaupt keine Notwendigkeit. Und ich weiß nicht, wer das Vertrauen in diesem Umfang erhalten würde, um die Partei zusammenzuhalten, die ja an und für sich sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und dann fängt wiederum das Personenspiel an. Ich glaube, Günther Platter wird sicherlich die richtige Entscheidung treffen. Und wenn Sie schon Hermann Schützenhöfer, der ein guter Freund von mir ist, zitieren, dann muss ich ihn genau zitieren. Er hat nicht nur gesagt, er ist jetzt 70 Jahre, sondern hat vor allem gesagt, er sei jetzt 50 Jahre in der Politik. Da hat der Günther Platter noch etwas Zeit, auch wenn er auch schon sehr lange in der Politik ist.
Okay. Auf Bundesebene hat jetzt die SPÖ zuletzt in Umfragen die ÖVP überholt. Bundeskanzler Karl Nehammer steht zum aktuellen Kurs und meint, die ÖVP hat auch kein Korruptionsproblem. Welches Problem hat denn die ÖVP dann, dass sie in den Umfragen so ab?
Naja, bitte, man muss sich nur die veröffentlichten Meinungen und den Mainstream anschauen, nicht? Ich muss sagen, das, was geschieht, ist seit Monaten ein ÖVP-Bashing, dass die ÖVP, dass es in jeder Partei Korruptionsfälle gibt. ist evident. Und ich habe mich bei jedem Skandal oder jeder Verfehlung immer, auch bei den Sozialdemokraten, wenn eine aufgekommen ist, wie zum Beispiel damals die Konsumaffäre, habe mir gedacht, sie werden das bewältigen. Aber ich war gleichzeitig in Sorge, ob nicht kurze Zeit später bei uns sowas aufbricht, was ja dann in der Regel der Fall ist. Und derzeit, ich muss sagen, die Untersuchungsausschüsse, derzeit die parlamentarischen, sehe ich sehr, sehr skeptisch. In Tirol ist es so, wenn jemand bei Gericht angeklagt ist, strafrechtlich verfolgt wird, hat jede Untersuchung zu ruhen oder darf nicht eröffnet werden. Und was geschieht bei uns? Die einzelnen Vorgeladenen sind Auskunftspersonen. Sie werden aber in den Untersuchungsausschüssen von den jeweils anderen Parteien wie Angeklagte behandelt. Und das spielt sich seit Monaten durch. Und medial hört man so im Nebensatz, ja, das Verfahren gegen den und die Verfahren in der Causa wurde eingestellt. Ich weiß nicht, was man dem Herrn Bundeskanzler Nehammer, den ich persönlich nicht gut kenne, ich kenne ihn aber nicht sehr gut, was man dem vorwerfen könnte. Aber bitte, wir leben in einer Demokratie und jeder kann bei seiner Wahl seine Stimme abgeben.
Aber Sie haben von einem ÖVP-Bashing gesprochen. Ich meine, die Verdachtsmomente sind ja da. Es gibt diese Chatprotokolle, es gibt Nachweise. Man muss das ja auch thematisieren. Also ich denke, von einem ÖVP-Bashing zu sprechen, man muss das schon zum Thema machen. Man kann ja auch nicht weg.
Man kann das jederzeit zum Thema machen. Die Chats des Herrn Generalsekretär Schmidt sind unerträglich, damit es auch keine Missverständnisse gibt. Meine letzte Arbeit im Europarat waren die Resolutionen und Empfehlungen zum Thema Korruptionsbekämpfung. Aber ich habe immer wiederum, da haben wir große Beschlüsse noch gefasst, aber gleichzeitig muss man dazu sagen, es sind auch Politiker zu schützen vor Verleumdungen, dass man nicht nur behaupten kann, der hat das und das angestellt und dann wird berichtet über einen Untersuchungsausschuss, dann wird es zurückgelegt, dann hört man nichts mehr. Das wird es nicht geben. Und die Meldungen, die ständig hinausgehen von Untersuchungen, bitte, man stelle sich vor, beim Landeshauptmann Wallner in Vorarlberg, da heißt es, da ist da von Korruption überhaupt keine Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Landeshauptmann wegen einem Inserat von 3.000 oder 5.000 Euro bei irgendeinem Unternehmer antichambriert und sagt, und wenn ich das nicht kriege, helfen wir da nicht. So dumm oder so korrupt ist kein Mensch. Also das muss ich sagen.
Davon gehen Sie jetzt aus. Herr van Staal, wir sind schon etwas fortgeschritten in der Zeit. Es sind natürlich viele spannende Themen, über die wir mit Ihnen sprechen oder ich mit Ihnen sprechen könnte. Was ich Sie aber gerne noch fragen würde, um das Thema wieder zurückzubringen auf Ihre eigene politische Laufbahn, ist, als Sie Bürgermeister von Innsbruck waren, da haben Sie auch die Liste für Innsbruck gegründet. Wie viel ist denn von Ihrer Liste noch übrig geblieben?
Da müssen Sie die zuständigen Akteure fragen. Ich muss sagen, ich selbst bin weiterhin Mitglied der Bewegung für Innsbruck, aber ich nehme an keinen Veranstaltungen teil. Ich würde mir wünschen, dass insgesamt in der gesamten Stadtpolitik ein anderer Geist Einzug hält, dass man mehr zusammenarbeitet, weil ohne Zusammenarbeit kann man keine weitgesteckten oder zukunftsweisenden Ziele erreichen.
Sie waren selber Bürgermeister dieser Stadt in einer Zeit, in der sich viel getan hat. Wie bewerten Sie denn die Arbeit von Bürgermeister Georg Willi von den Grünen?
Ja, es ist immer schlecht, jemand anderen zu beurteilen. Die Beurteilung eines Bürgermeisters hängt von den Wählerinnen und Wählern ab. Denen wird es überlassen werden, die Entscheidung zu treffen.
Sie dürfen auch wählen.
Ja, ich wähle auch, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch in Innsbruck wähle. Ich bin zwar in Innsbruck noch hauptwohnsitzmäßig gemeldet, weil ich Ersatzgemeinderat des Seniorenbundes bin und gelegentlich manchen Freunden sage, ach so, wir könnten auch darüber eine Debatte im Landtag führen. Ich aktiviere mein Ersatzmandat und komme in den Gemeinderat, weil dort kann ich dann als Akteur auftreten.
Kommt für Sie aber nicht in Frage.
Jetzt einmal nicht, aber ich schließe nichts aus.
Ich kann ja noch weitergehen. Herr van Staal, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche eine schöne Feier.
Danke.
Ihnen darf ich im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse danken. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen und auf allen gängigen Plattformen als Podcast zum Nachhören. Zum Nachlesen freilich wie immer in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.